Stille Wasser gründen tief. Das habe ich mir auch gesagt und darum bin ich sicher, es ist spannend, wenn wir heute oder im Monat April eben als Monatsgast gut ja, 45, 50 Minuten mehr oder weniger über das Thema schwätzen. Weil manchmal sprudelt es ja auch das Wasser und dann hat man ganz viele Ideen. Manchmal sorgt es für einen kühlen Kopf, wenn es um einen Geschäftsentscheid geht. Wasser ist ein Lebenselixier. Im Fall von Goba ist auch ganz klares Identitätsmerkmal. Ein Stück Ostschweiz, ein Stück, jetzt hoffentlich sage ich es richtig, Appenzöllerland oder so. Darum auch der Titel Flickflauder. Herzlich willkommen, Gabriela Manser.
Grüezi miteinander.
Für alle, die jetzt Flickflauder nicht richtig verstanden haben, kannst du uns übersetzen?
Flickflauder ist im Appenzeller-Dialekt ein Schmetterling.
So ganz ein schöner, bunter Sommervogel.
Ja, alle Sorten.
Alle
also
Sorten.
Ja, die ganz bunten, farbigen, grossen und aber auch die ganz kleinen, halt nicht so ganz bunten.
Ich habe gesagt, stille Wasser gründen tief. Trotzdem ist eigentlich Wasser etwas sehr Pures, etwas Reines, etwas Grundlegendes. Etwas, was objektiv eigentlich schwierig ist, etwas Außergewöhnliches zu finden. Darum muss man, denke ich, auch Geschichten erzählen, wenn es ums Wasser geht. Was macht denn das Appenzellerwasser anders oder besser?
Also für das erste Mal, wir haben Mineralwasser. Das ist ein Qualitätsbegriff, was es vom Lebensmittelgesetz her. Und es gibt aber in der Schweiz einen Haufen Mineralwasser, die alle sehr gut sind. Das möchte ich hier auch gesagt haben. Hingegen gibt es kein anderes, das von Appenzell kommt. Und darum haben wir es emotionalisiert. Also wir ist ja ein Verdrängungsmarkt auf dem... Ich muss vielleicht anders anfangen. Wasser ist ja ganz etwas Kostbares. Mineralwasser noch kostbarer eigentlich, weil es so rein zum Boden rauskommt. Und obwohl es so kostbar ist, ist es, wenn wir es mal verkaufen in der Schweiz, einfach ein unheimlicher Preiskampf. Seit 10 Jahren, seit 11 Jahren, seit ich dabei bin, wird es auch billiger. Und das bedeutet, dass wir irgendetwas finden müssen, wo die Leute bereit sind, für genau das Mineralwasser, das wir haben, einfach auch ein bisschen mehr noch zu zahlen. Weil wir können nie die billigsten sein, weil wir einfach die kleinsten sind. Und von dort her ist es halt auf der Hand. Die Herkunft ist wirklich das, was anders ist als bei den anderen. Und darum gehen wir dort hin und sagen, hey, Appenzell. Appenzell ist die Wiege von dem Wasser, von dem Mineralwasser. Und ich muss gerne noch mal so viel tun, weil wir ganz viele andere haben, die schon viel gut gearbeitet haben. Und wenn ich Appenzell sage, haben sie alle Bilder im Kopf. Und mit denen können wir weiterarbeiten.
Also auf die Bilder möchte ich gerne noch zu reden kommen. Jetzt vielleicht ganz kurz gleich noch. Gibt es ein paar auch objektive Kriterien, die das Wasser gleich ein bisschen beschreiben?
Natürlich gibt es Kriterien, also Mineralwasser und unser Mineralwasser hat genau etwa 550 bis 570 Milligramm Mineralien drin. Es ist sehr ein leichtes Mineralwasser, praktisch ohne Nitrat, kein Sulfat. Das sind so ganz technische Details. Es kommt praktisch keimfrei zum Boden aus, weil es nämlich 25 Jahre mindestens im Boden drin ist, bis wenn es regnet, bis es wieder rauskommt. Und die Zeit langt dann eben auch für genau die Mineralisation. Nur dann nützt eigentlich eben herzlich wenig, wenn
eben, das ist genau da. Wahrscheinlich, wenn du da auf dem Markt erzählst, dann kauft nicht wirklich jemand mehr das Mineral, weil nein, wahrscheinlich die Begriffe der meisten gerne nicht bekannt sind. Also es geht um ein Stück Appenzeller Identität, viel mehr, um ein Stück Volkskultur. Und da haben wir, eben, du hast es gesagt, da haben andere super Arbeit geleistet. Wir haben das Geheimnis vom Käse, wir haben den Kräutchen im Schnaps. Wir haben auch das Einhorn vom Alpstein von dir. Warum klappt das mit dieser Appenzeller Identität so wunderbar?
Ja, das ist eine gute Frage. Ganz genau kann ich die Analyse nicht bringen. Ich weiss einfach, dass im 18. Jahrhundert die Engländer Appenzell entdeckt haben. Die sind auf Appenzell gereist und haben gefunden, wow, ist das schön. Die haben auch die Appenzeller Kultur im bürgerlichen Leben angeschaut. Und die Appenzeller sind bass erstaunt gewesen, dass da irgendjemand ihr ärmliches See kann schön finden. Aber sie sind eben so arm gewesen, dass ganz schnell gemerkt haben, ja, wenn die da anschauen wollen, dann sollen sie es doch um Gottes Willen anschauen und haben angefangen, ihre Gastfreundschaft zu entwickeln, haben ganz schnell diesen Leuten Molken gegeben, frische Milch, haben denen Musik aufgemacht, haben ihre Gastfreundschaft entwickelt. Und ich meine schon, dass da die grosse Not, die eigentlich gesehen ist, sie dazu gebracht hat, ihre Gastgeberrolle so ernst zu nehmen und dass das ganz fest zu der Identität geführt hat. Ich meine, die Streichmusik, wie man sie heute kennt, die Appenzeller Streichmusik, die ist aus dieser Tradition, aus dieser Wurzeln heraus entstanden. Und ich glaube schon, dass da so ein Gefühl gegeben hat, ein Miteinandergefühl, wo man merkt hat, zusammen miteinander bringen wir etwas her, wo die Leute spannend finden und wo dann später die süddeutschen Gäste gekommen sind und wo man dann die Appenzellerbahn gebaut hat, für die Seben eigentlich. Also man hat da wirklich einen Tourismus gehabt, wo blüht hat und mit dem Bad, mit den Bädern, Weissbad, das Kurhaus ist heute ja sehr bekannt, im Gunterbad haben wir auch noch ein Kurhaus. Wir haben auch noch ein Moorbad. Also das hat alles dazu geführt und sind noch so Relikte aus dieser Zeit. Ich denke mir, das ist so ein Grund. Und dann ist es, ich glaube, ich kenne keine andere Gegend in der Schweiz, die es fertig gebracht hat, dass man auch heute noch so etwas von miteinander entwickelt hat und nicht gegeneinander. Also da gibt es gibt schon auch ein Gerücht bei uns. Aber irgendwo denkt es, wir bringen es auch wieder fertig, miteinander herzustehen und da, wo wir gut sind, zusammen anzubieten.
Ja, also auch Innenroden und Aussenroden.
Ja, da, wenn ich sitze da auf dem Stuhl, ich wohne in Aussenroden und ich arbeite in Innenroden. Also ich bin der lebende Beweis. Es gibt da noch ein paar andere Ebenen, die ich jetzt vielleicht nicht erwähne. Was du willst?
Ja, vielleicht kommen wir noch darauf zu dem Unterschied. Wo ja ich von außen ja nicht zu fest mitschwätzen darf. Oder vielleicht gerade schon, weil ich neutraler Boden bin oder, als St. Galler. Aber wie fest passiert halt einfach die Verbindung, Appenzell, Produkt? Oder inwiefern ist es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gefragt, auch knallhartes Kalkül, wenn man die Appenzeller Geschichten nutzt?
Ja, also wenn man auf der Marketing-Ebene schaut, dann das knallharte Kalkül, das wird ja ein Haufen Orten gebraucht, aber es funktioniert eben dann nicht überall. Also eigentlich ist ja die Wirkung da, was zählt. Und wenn, man kann es natürlich überstrapazieren und man kann irgendwann dazu führen, dass man findet, ja, Appenzell bleibt man fern, oder? Das wäre dann nicht so toll.
Dann geht der Schild hinten raus wahrscheinlich.
Ja, und natürlich, wenn ich heute Topgas auf- und ablaufe und überall jedem Laden das gleich finde, dann finde ich es bitter, also dann finde ich es so schade und finde ich es bitter schade eigentlich.
Eben, wenn jetzt du durch Appenzell laufst, das Dorf Appenzell, das Bild, das du von Appenzell dort bekommst, ist das eines, das dir wahrscheinlich nicht wirklich entspricht?
Das Bild von Appenzell, das ich meine, sei es der Wett, dass man es auch gegen austragen oder wo unsere Produkte irgendwo mitnimmt, da ist nicht an der Hauptgasse zu finden. Also vielleicht, wenn sie leer ist, dann schon. Oder an der Landsgemeinde, gerade gibt es einen Moment, wo es vielleicht funktioniert. Aber sonst geht es mir eigentlich um die Landschaft, um die Hügellandschaft. Die ganz lieblich hügelig und die Streusiedlung, die wir dort haben, vor dem höheren Berg können dran. Das ist wirklich ganz eigen. Und von dort her, man kann reinkommen auf Appenzell, von welcher Seite, dass man will, plötzlich merkst, wirst so umfangen von dieser ganz eigenen Landschaft. Ist spannend, die Engländer dort mal, die haben das wiedergefundene Arkadien beschrieben. Und wir haben den da aufgenommen und dann habe ich gemerkt, dass ja ganz viele Leute, auch nicht, ich selber auch nicht, habe nicht gewusst, was das heisst. Und die paradiesische Landschaft, was da mit dem Begriff gemeint haben, da ist da, wo ich auch heute noch meine, ist es der Wett zum Weitertransportieren.
Aber ich denke, Grenzen zwischen sich verkaufen und einfach zeigen, was man hat, ist extrem eng. Findest du, Appenzellerland macht das gut?
Es hat Ebenen, wo ich es überschreitend finde, und es hat andere Ebenen, wo ich finde, da mache ich es sehr gut.
Du bist aber auch mit St. Gallen verbunden. Also du bist unverhörbar ein Innerrödlerin, das ist klar. Du hast aber selber 17 Jahre in der Stadt St. Gallen gewohnt, in einer anderen Welt. Wie fest identifizierst denn du dich mit der Appenzeller Geschichte?
Ja, ist vermutlich eben, insofern eben ganz gut bin ich weg gewesen. Also es braucht es, glaube ich, für die Bewusstwerdung. Weil wenn man drinnen bleibt und drinnen weitergeht und drinnen aufwächst und drinnen, dann bist du dir nicht bewusst, was da eigentlich abgeht und was da auch für Kraft oben ist und aber auch, wo das denn an Grenzen geht, wo ich finde, da muss nichts strapazieren, wo man mal Fische schauen und auch Entwicklungen zulassen, wo in die Neuzeit führen. Und insofern meine ich, dass ich sehr bewusst zu Appenzell stand. Mein Dialekt ja, ist meine Muttersprache. Und trotzdem, durch die lange Zeit, die ich vorgesehen bin, und vielleicht auch ein bisschen durch meine Gesichtsblindheit, die ich habe, wo ich einfach die Leute nicht gut kenne, bin ich dann nicht so eine Appenzellerin, die einfach die Gasse auf und ab kann und alle Leute kennt. Und, da bin ich nicht. Und eigentlich müsste man die Leute fragen, ob sie finden, die sei eine rechte Appenzellerin. Nicht mich.
Wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht die ganz klassische Appenzellerin, hast du das Gefühl, die anderen Appenzeller, die akzeptieren dich so als Appenzellerin, wie du bist?
Ja, in der Zwischenzeit denke ich, dass ich sehr akzeptiert bin. Einfach, weil sie den Applaus haben an dem, was wir hergebracht haben mit dem Wässerli, weil wir, meine ich, auch einen guten Job machen, wo man Appenzell in einem für viele Leute immer guten Sinn und Geist verkörpert. Auch zu Bern und zu Zürich und zu Genf und zu Lugano. Und da geht auch wieder eine Kraft daheim. Ja, da ist gut, dass ich älter wäre. Ist ein bisschen ringer.
Du planst aber auch einen Neubau. Und das ist ein Turm, das Gonterbad. Jetzt wollen wir akzeptieren. Wie geht das? Findet ihr das lässig, dass du das planst?
Jetzt müssen wir es aber richtig stellen. Gemäß Baugesetz im Schweizerischen ist es also noch kein Turm. Der fängt irgendwo bei 28 Meter oder so.
Ist vielleicht ist das Appenzell ein bisschen früher schon,
ja. Dass ein Turm ist. Ja, da ist es. Nein, wir wollen eigentlich, wie soll ich sagen, ich muss schnell Geschichte erzählen, weil wir brauchen Platz, wir brauchen Lagerraum. Und das Appenzell ist es ja nun wirklich unendlich schwierig, wir haben keinen Boden mehr. Und für eine Lagerhalle eine schöne Wiese zu verbauen, ja, da kann ich ja fast nicht, weil letztlich lebe ich mir ja eben genau von dieser schönen Landschaft. Also, was geht es denn noch anders wie in die Höhe? Man könnte sagen, ja, gehen wir doch in die Tiefe, aber wir hocken ja auf unserer Quelle oben und wir können uns nicht den Ast absägen, wo wir drauf hocken. Also geht es nicht in die Tiefe, sondern wir müssen dann halt in die Höhe. Wir müssen nicht einmal fürs Lager in die Höhe, weil da bringen wir noch irgendwie anders her. Da geht gerade noch so mit dem Baugesetz, das wir dort haben. Aber wir haben ja dann keine Administration mehr. Und wir haben eine ganz spannende Idee entwickelt mit dem Altersheim nebenzu. Die haben noch ein Stückchen Boden und wollen uns aber nicht den Boden verkaufen, sondern sie wollen eine Nutzung auf demselben Boden. Und so würden wir miteinander die Parzellen, die es dann noch gibt, verbauen. Ohne drei Stück Mineralquelle, Administration, Laden, Besucherzentrum, was man dann so braucht. Und oben vier Stück für Alterswohnungen. Gerade beim Bahnhof geht der Bad und da geht natürlich von unten her sieben Stück, von oben her sechs, weil es gerade am ein bisschen Hanglage ist. Ja, das ist die Idee. Und ich finde eigentlich da mega spannend, schon also von der Idee auch müssen verdichtet bauen. Da denke ich, wir kommen ja einfach nur. Und aber auch von der Idee Industrie und so eine soziale Wohnungseinrichtung können zusammenzubringen. Weil das auch jetzt schon sehr gut funktioniert. Weil die Leute die sind nicht so geräuschempfindlich und haben gehen, wenn vor dem Haus nicht etwas läuft. Also die Schätze in unsere Lastwagen, die Zölle jetzt schon geben und die finden es spannend und erklären dem mehr. Also heute läuft viel, da sind schon 20 Lastwagen gekommen und die finden das lustig und haben den Applaus. Also irgendwo, da geht noch so...
Jetzt ein bisschen Kino vor dem Fenster.
Ja, irgendwo.
Aber was sind denn die kritischen Stimmen? Einfach das Optische?
Ja, das Gonterbad ist ja noch ein bisschen in der Senke. Ist zum Glück eben nicht zu oberst am Hang, also wo es dann wieder gerade ausgeht, sondern das Gonterbad ist gerade noch ein bisschen unten dran. Und mit dem Turm können wir nicht drüber raus. Also es ist in dem Sinn eine Möglichkeit, den Boden zu nutzen, ohne dass man gerade auf einem Top on the Hill noch eine Fernsehantenne machen. Also das wird nicht so einen grossen Eingriff sein und darum haben wir gefunden, wir können es auch vertreten. Aber es hat natürlich Appenzeller und Appenzellerinnen, die finden, das Appenzell, so ein höchstes Haus, das kommt doch nicht auf. Das sind Kirchentürme das höchste und alles andere ist weniger hoch, oder? Und neben hat man wirklich gesagt, ja, also wenn er in die Hand will, eine höhere Uni läuft und dort oben runter schaut, dann will er alles, aber ganz sicher nicht so ein höheres Haus anschauen, weil er will nämlich das Appenzell daheim sehen und nicht in Zürich. Ja.
Also und der Turm auf dem Senti, ist der Sepp geht dann aber?
Der geht es jetzt halt einfach schon.
Gut, jetzt sind ja St. Galler ein bisschen mitschuldig, oder?
Ja.
Können sie es auf uns noch abschieben. Ja, aber du hast vorhin gesagt, man wird ein bisschen älter. Mhm. Wie fest wurmt es dich denn, wenn man vielleicht jetzt irgendwie eben hinter dem Rücken ein bisschen schwätzt oder die als Exotin anschaut? Oder ist dir das eben eigentlich heute mehr oder weniger gleich? Ziehst du einfach dein Projekt durch?
Als ich vor 12 Jahren die Unternehmung übernommen habe, da habe ich gewusst, dass das jetzt halt so ist. Dann habe ich mit dem leben müssen. Das ist gleich. Sollte werden, beziehe ich dort darauf, dass ich denke, dass die Akzeptanz grösser wäre, dass ich den Leistungsausweis, wie man dem so sagen will, der ist jetzt einfach langsam, aber sicher akzeptiert von den grössten Kritikern langsam.
Was einfach schwarz auf weiß klar ist, was du erreicht hast. Ich möchte nach dieser Suche nach Identität, die mir doch relativ wichtig scheint, wenn man das Marketing von der GoBa möchte verstehen, das Image von Wasserwil begreifen, auf deine Firma kommen. Die gibt es ja schon seit 1930, geführt in der dritten Generation. Aber du bist eigentlich Kindergärtnerin gewesen. Wie kommt das, dass du nach vielen Jahren doch ziemlich einen klaren Schnitt in deinem Berufsleben gemacht hast, im 99? Wie ist das gekommen?
Ja, ich mache jetzt Kurzfassung, weil die meisten Leute, wer ich das schon mal gehört habe. Es ist einfach so gewesen, dass der Papa wollte die Unternehmung weitergeben. Das war aber im 88, weil er hier 60 war. Und klassische Nachfolge gesucht hat. Und meine Schwester und ich haben dann gefunden, nein, wir wollen nicht. Ich war wirklich eine glückliche Kindergärtnerin hier und haben es nicht vorstellen, eine Unternehmung zu führen. Bis im 99, als ich es dann gemacht habe, ist ein Haufen passiert. Ich habe mich weitergebildet, ich bin Teamberaterin, Supervisorin geworden, habe dann als Schulleiterin von der Westen, von der Stadt St. Gallen gearbeitet und die Kindergärtnerinnen geführt. Das war noch etwas anders hier. Und bin plötzlich Vorgesetzte von etwa 50 Kindergärtnerinnen. Und habe gedacht, ja, okay, das macht Spass. Dann habe ich den Plausch, ich habe an der Pädagogischen Hochschule noch die Ausbildung machen können und dachte, ja gut, der Schulleiter, da würde ich mir jetzt zutrauen, aber daheim wird der Mineralquelle verkauft. Und wenn die verkauft ist, ist sie fort. Also diese Chance, die kommt nur. Und der Gedanke, wenn man könnte Schulleiter, könnte man ja auch eine Unternehmung führen, der ist ziemlich naiv, das weiss ich heute. Da habe ich gedacht, ja, könnte ja gehen. Und irgendwo muss ja der 20er mal leben. Und das ist wirklich der Link, den es gebraucht hat. Und darum habe ich da mit der Schwester geschwätzt und gefunden, ob sie da auch noch eine leise Idee finden will. Sie hat sofort den Plausch gehabt. Hat gesagt, mal, probier doch das. Und dann habe ich mit den Eltern geschwätzt. Und dann ist so eine klassische Nachfolgeregelung in Gang gekommen. Also wir haben etwa ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich Familienverträge hatten, die für alle aufgegangen sind. Und da haben wir aber hergebracht und ich denke, wir haben es gut hergebracht, verhebt bis heute. Und so habe ich dann letztlich den Schritt gemacht.
Aber das klingt jetzt alles so ein bisschen frisch und so, aber...
Das ist auch es war ziemlich kaltes Wasser gesehen.
Ja, eben auf das Kaltwasser, also da war es sicher easy gewesen, weil wenn man jetzt so von einer angestellten Position, natürlich hast du gesagt, du hast Führungsposition gehabt, aber irgendwie vom Staat zahlt und dann plötzlich muss man wirtschaftlich sein, plötzlich hat man Verantwortung. Plötzlich ist man der den Kopf anhebt für die Leute in dem Laden. Hat Druck. Wie hast du das erlebt, da, wo es nach einer Realität war und du in dem Laden gestanden bist?
Ja, die Verantwortung, die ist da. Aber die habe ich irgendwo alle sehr ernst genommen. Also auch im vorhergehenden Job. Die hat mich nicht schwierigst gedünkt. Und ich muss auch einfach sagen, da, wo ich es übernommen habe, habe ich gedacht, okay, wenn die Eltern das Unternehmen verkaufen wollten, dann kann ich ja das 2 Jahre später auch noch machen. Das hat im selben Moment auch gestimmt. Aber die wirtschaftliche Seite, da ist dann tatsächlich, das sind zwei grosse Schuhe gewesen, zum Anlegen. Ich habe auch gemerkt, dass mit 17 Jahren Schuldienst immer die wirtschaftliche Seite einfach abhanden geht, weil tatsächlich der Lohn alle Monate kommt. Und dann, wenn man noch ein bisschen älter wird, wird es auch alle noch mehr. Und dann plötzlich merkst du Milchbüchli, oder? Da verkaufe ich Flaschen, da gibt es eine Kasse und da sind die Löhne und irgendwie muss das aufgehen. Und da habe ich dann als erstes ziemlich realisiert, dass das ich nicht so gut kann, dass ich da Hilfe brauche. Und habe mir einen Treuhänder gegangelt, gesucht, wo mein Lehrer dann geworden ist und wo mich auf der Schiene vor den Zahlen begleitet hat, mich die Sprache auch gelernt hat. Und mit dem zusammen habe ich den Businessplan gemacht, also all die finanziellen Teile, und habe dann so Schritt für Schritt mich für sie getastet.
Und da hat es Spass gemacht, diese Sachen zu lernen?
Ich muss mal so sagen, am Anfang habe ich das nicht so lesen gefunden. Ich bin auch heute noch nicht der Mensch, der einfach mit so macht und dann purzeln Zahlen raus. Ich bringe alle Zahlen her, ich kann alle suchen, ich finde alle. Ich habe auch ein gutes Empfinden für Zahlen entwickelt. Aber es ist wirklich so faszinierend. Angefangen hat es mich hier, wo ich gemerkt habe, dass die Zahlenwelt wie eine Fremdsprache sind. Also da kann lernen. Und dass die Zahlen nicht bis sagen, in ganz kurzen, wie sagt man denn, auf einem Blatt, müsste ich sonst 10 Seiten schreiben, wo ich sonst kann zeigen auf einem Blatt mit Zahlen. Und dann habe ich plötzlich angefangen, den Plausch zu bekommen und die Sprache kennenzulernen.
Also Zahlen sind dann plötzlich zu Buchstaben geworden?
Ja, genau. Und es ist also heute noch so, dass ich, wie soll ich sagen, nicht bis von der Zukunft von der Mineralquelle erzähle und der Treuhänder setzt es dann um in eine Finanzplanung. Also das passiert heute auch noch so, dass ich all den Detail, den er in den Zahlen darstellt, ich mit Worten sage.
Also ist der Treuhänder ist wie ein Dolmetscher?
Ja, ist es so. Und es ist eben spannend, die Männerwelt ist sehr gewöhnt, mit dem umzugehen. Und die wollen all diese Zahlen.
Ja, da würde ich jetzt nicht so pauschalisieren.
Okay, bist nicht so.
Nicht unbedingt.
Dann ist ja gut, wenn es auch anders geht. Nein, das ist...
Was mich auch noch wundern nimmt, also es war ein Familienbetrieb, dein Vater hat er nachher nicht übergeben. Ist das, du hast gesagt, sie haben das gut vorbereitet, sie haben das, eben die Übergabe gut gemacht, aber emotional, die Akzeptanz von deinem Vater, der hat einfach können seine Tochter reinlaufen lassen und er hat dann das übergeben und dann ist das einfach in Ordnung gewesen, so.
Ja, also ich muss dem Papa wirklich ein Kränzchen wenden da, weil er hat das tatsächlich gemacht. Also er hat, aber da muss man wissen, er hat 10 Jahre lang probiert, die Unternehmung zu verkaufen. Und er war 70, bis ich gekommen bin. Das ist eigentlich zu lang. Der Unternehmung hat man es auch angemerkt. Es war als wirklich höchste Eisenbahn gewesen. Und als ich gekommen bin, hat er einfach nur mögen. Er hat wirklich, ihm ist es zu viel gewesen. Und so war er einfach froh gewesen, dass ich reinkomme und er kann gehen. Ich hatte einen Gen für Buchhaltung zum Beispiel. Aber er hat noch mit der alten Rufschreibmaschine, mit der mechanischen, mit den grossen Kontoblättern seine Buchhaltung gemacht, Hauptbuchhaltung. Und das war das erste, wo ich dann natürlich noch auf den PC geladen habe, wie Kontenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, die ist vorher schon, die ist hier schon am PC gelaufen, damit man mit den Rechnungen und mit den Mahnungen und so einfach zu Gang kommt. Das hat der Mitarbeiter gemacht vom Papa, aber die Hauptbuchhaltung, da, wenn ich froh gewesen wäre, dass er mir noch machen will, da war eben dann nachher auf dem PC gewesen und er hat sich geweigert, Zeit sein Leben so einen PC anzulangen. Also ist das einfach auch nicht gegangen und entsprechend musste ich dann das selber machen, was natürlich ein grosses Gefühl war. Oder? Weil dann habe ich tatsächlich jeden Monat meine Fehler gesucht in dieser Buchhaltung, damit die Kassen und die Banken und die Post auch wirklich gestorben haben und habe so auch das Zahlengefühl wieder bekommen. Weil da musste ich mir wirklich aneignen.
Und die Ideen, die du dann auch gehabt hast, jetzt zum Beispiel der neue Auftritt, ich mag mich erinnern, als ich Kind war, da hat die Etikette von der Gruppe ganz anders ausgesehen. Da war, glaube ich, noch so ein Bär drauf, wo irgendwie...
Jetzt sind wir wieder drin.
Ja, jetzt ist wieder ein Bär drauf beim Coca-Cola. Aber es hat anders ausgesehen. Und dann hast du noch neue Etiketten gemacht, dann hast du Flauter auf den Kumi noch gemacht. Da hat er alles wunderbar gefunden.
Ja, er hat wirklich eine grosse Freude gehabt an dieser Entwicklung, die dann passiert ist. Aber am Anfang war für ihn ja auch nicht klar, ob ich es dann kann. Ein bisschen höher noch hätte man dann gesagt, ja, er hätte schon gedacht, dass ich das können, aber dass ich so gut können, das war für ihn auch eine Überraschung gewesen. Und die schönste Geschichte war die, wo ich mit diesen Wellen, also die, wir haben ja überlegt, was soll es bei uns auf die Etikette haben, soll es Kühle haben, soll es eine schöne Fotografie haben von einem traditionellen Appenzeller-Sujet. Was machen wir? Wir hatten auch solche Muster gehabt. Und am Schluss habe ich dann gefunden, ja, nein, wir haben kein Bier, es ist einfach Wasser, Mineralwasser, und das ist einfach kein Bier. Es muss anders aussehen. Und Biberli und alle, der Käse hat die schönen Fotografien besetzt. Also wir haben das Gefühl gehabt, wir müssen einfach einen eigenen Weg finden und haben darum also die modern.
Die Welle.
Ja. Die, aber einfach ohne viel Schnickschnack rundum die Etikette gewählt. Und in dem Moment, wo ich da war ein Schritt gewesen, oder? Von dem Alpstein mit Bär und so wegzukommen auf die relativ moderne Etikette halt. Da habe ich ihn natürlich gefragt, was er meint. Und dann hat er so angeschaut, die Entwürfe, und hat dann gesagt, ja, was meinst denn du? Und dann habe ich so gesagt, ja, eben, ich denke, es sei ja kein Bier und kein Käse, wir müssen da ein bisschen neue Wege gehen, aber ich sei ein bisschen unsicher. Und dann hat er gesagt, ja, mal, er würde also das auch so machen. Und etwa 3 Jahre später hat er gesagt, er hat Blut geschwitzt, weil ihm hat die Etikette überhaupt nicht gefallen. Aber er hat einfach gemerkt, dass er mich muss unterstützen in dem, was ich will, weil nur dann geht es. Also nur dann komme ich zu einem guten Resultat, wenn das möglichst meine Unternehmung wäre. Und von dort her, denke ich, hat er, ja, das hat er einfach sehr gut gemacht. Auch wenn es vielleicht aus einer Not gekommen ist, aber das ist gut rausgekommen.
Was war denn Goba bei der Übernahme und was ist Goba heute?
In Zahlen?
Ja, nein, wir einfach offenlegen, aber...
Nein, es waren 2 Millionen Fläschchen hier, jetzt sind es rund 15 Millionen. Wir haben hier 9 Mitarbeitende gehabt, jetzt haben wir rund 36 Köpfe. Es sind rund 30 Stellen, Vollzeitstellen. Es ist auch noch wirklich ein richtig handfestes KMU, da will man auch bleiben. Also es geht uns um Qualität und nicht um Quantität, das ist uns wichtig. Weil... wir sind nichts anderes. Und die Quelle, die Mineralwasserquelle, gibt uns auch das Tempo vor und gibt uns Grösse vor. Und da bleibt ein KMU. Und das finde ich eigentlich auch spannend. Genau dort ist die Herausforderung für mich. Also, dass man wie ein richtig gutes KMU kann führen kann, das rentieren muss. Wir haben die Verpflichtung zu der Rentabilität, sonst haben wir einfach keine Existenzberechtigung. Aber mit dieser Menge das so zu machen, dass es eben funktioniert, dass man wieder einmal neue Maschinen posten kann, damit man eben mal ein Lager bauen kann, so Gott will, schaffen wir das ja noch.
Gut, da haben jetzt 2 Zahlen, wirklich, wie du so gesagt hast, eigentlich 2 reine Zahlen, Mitarbeiter und Fläschchen haben eigentlich ganz viel erzählt. Was ist denn dein Rezept, dein Tipp, wenn jetzt neben, vielleicht da innen oder wo auch immer, möchte starten in ein neues Feld? Gut, da kann man wahrscheinlich nicht in 2 Minuten einen Tipp geben, aber was sind die wichtigsten Sachen, die du jetzt mitgeben willst?
Also es braucht einfach eine ganz tiefe Überzeugung, dass das, was man hier macht, wirklich etwas ist, wo zu einem selber passt. Also es macht, glaube ich, nur dann wirklich Sinn. Es braucht eine Vision, es braucht wirklich etwas, wo man vorne sieht, wo man meint, das gehört in die jetzige Zeit. Ist ja halt einfach auch noch eine Zeitfrage. Mit welcher Idee kommst du wenn? Und ich glaube, man muss auch merken, dass man nicht alles allein kann. Also man muss wirklich sich zusammentun mit Leuten und man muss herausfinden, welchen Teil kann ich wirklich gut allein und wo muss ich Leute holen, wo man miteinander können Fische gutieren.
Und wenn man dann entscheidet, Kopf oder Bauch entscheidet?
Es braucht wirklich beides. Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Empfindung ganz etwas Wichtiges ist, dass wir die alle dabei haben müssen. Und dann aber ohne den Kopf geht es also auch nicht. Ich finde, der ist matchentscheidend auch noch. Aber es braucht so ein Miteinander.
Gutes Miteinander. Mhm. Du hast im 2005 den WÖF Glico-Preis gewonnen. Das ja. Ist eine Unternehmerin oder Unternehmer, also beides, Frau und
Nein.
Mann. Ist nur eine Frau.
Wird in 16 Länder vergeben. Aha. Und sind wirklich Frauen.
Und einen Unternehmerinnenpreis. Ja. Warum hast du den hier bekommen? Was war die Begründung von der Jury?
Es waren drei grosse Kriterien. Es war, dass man Mut beweisen musste. Wir haben hier insgesamt 5 Jahresumsatz fast investiert. Wir haben Aktienkapitalerhöhung gemacht. Also wir haben dort wirklich einen mutigen Schritt bewiesen. Wir mussten Erfolg haben, klar. Da war mit Flauder sichtbar im 2005. Die Zahlen sind wirklich explodiert. Und das dritte war, oh, Halleluja, Mut, Erfolg. Ah, Innovation, genau. Also irgendetwas müssen mit einer innovativen Idee im Zusammenhang stehen. Heute ist er noch gekoppelt, auch noch mit einer ökologischen Komponente.
Dass es nachhaltig ist.
Ja, genau. Da ist natürlich eine Mineralquelle im Sinn, wie wir sie führen als KMU, ist es gegeben, aber ist nicht so explizit erwähnt.
Ist hier noch nicht explizit gefordert worden. Nein. Zum Flauder komme ich jetzt. Du hast mir am Anfang gesagt, ihr habt Goba aus dem Dornrösli-Schlaf geweckt, dort mal, wo du darüber nachhast. Flauder war hier im 2002 eben ein Schlüsselmoment gewesen. Wie ist denn da Flauder, die Erfolgsgeschichte, entstanden? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du da in der Küche gewesen und dann habt ihr da rumgepröbelt, haben ein bisschen gemischelt? Oder wie muss ich das vorstellen?
Nein, ganz unspektakulär. Also wir haben unsere Produktpaletten angeschaut und haben gesehen, aha, da hat es eine Zitro, eine Orangina, eine Grapefruit, eine Bergamotte, ein Himbo und natürlich Mineralwasser. Ja, aber jetzt könnte man doch mal etwas anderes machen. Weil die süßen Getränke, die sind alle schon auf dem Markt seit den 50er Jahren, vom letzten Jahrhundert. Und so haben wir beschlossen, ja, nichts dazu zu stellen. Und dann haben wir auch uns überlegt, ja gut, ein Tropical Drink von Appenzell. Nein, ich kann es nicht sehen. Ich meine, wir haben irgendwo auf unserer Vision die Authentizität und irgendwie kann es dann da nicht sehen. Wir müssen etwas suchen, was zu uns passt, was dort oben wächst. Wir haben verschiedenste Ideen gehabt. Dann ist wirklich nur ein Kant reingelaufen und der Kant hat mir eine Flasche Haldenblütensirup auf den Tisch gegeben und hat gesagt, das ist doch nicht bis feins. Er gibt alle Leute gehen. Dann habe ich gefunden, recht hat er. Meine Großmutter hat auch Haldenblütensirup gemacht und ist auch schon mal als Idee auf dem Tisch gesehen. Aber der Sirup, der ist wie so der Tropfen, der noch das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und so ist dann die Idee von der Haldenblüte geboren gewesen. Aber von der Idee bis zu einem marktfähigen Produkt ist irgendwie 2 Jahre Entwicklungsarbeit dazwischen. Also ich habe hier ja noch nie ein Produkt entwickelt und ich habe wirklich alles verkehrt gemacht, was man irgendwie verkehrt machen kann. Weil wir haben den Bauern gesucht, die Haldenblüte anpflanzen können. Haben wir auch gefunden. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja gut, und dann habe ich einen Sirup. Und dann bin ich mal unsere Produktionsmaschine anschauen und habe gedacht, ja, aber Grapefruit und Zitro machen wir anders. Und habe gedacht, ja, ich glaube, das ist jetzt hier eine verkehrte Idee von mir. Und dann habe ich dann gemerkt, das können wir nicht selber. Wir müssen einen Getränketechnolog haben, der uns hier hilft mit seinem Labor, weil man muss Säure und Süße und Geschmacksstoffe auseinandernehmen und die dann in dieser Industrieanlage wieder zusammenbauen, so dass es eben all das gleiche Rezept gibt, dass es auch wirklich flauderal einfach nach Flauder schmeckt. Und wir haben eine ganz einfache industrielle Anlage, die muss alle perfekt sauber sein. Wir dürfen nicht irgendwelche Verkeimungen einschleppen. Und ich brauche also mikrobiologisch reine Zutaten und die kann ich nicht, wenn ich irgendwie von den Bauern einfach einen Sirup bekomme.
Kannst du ein bisschen Sirup reinleeren?
Das geht nicht. Ja. Und darum haben wir dann das mit dem Labor gemacht vom Fruchtsaftlieferanten. Dem habe ich den Sirup gezeigt und gesagt, das will ich. Und der ist dann hingegangen in sein Labor und ist wieder mit einem Haldenblütengetränk. Und das war eben nicht fein gewesen. Es hat nämlich in der Nase einfach nicht gleich fein geschmeckt. Und da beim Trinken hat es ein bisschen gekratzt. Und überhaupt ist es einfach nicht gleich gewesen. Und dann habe ich ihn wieder geschickt und er ist wieder in sein Labor und ist dann wieder mit einem neuen Pröbli gekommen oder mit 3, 4. Und es hat einfach nie funktioniert. Es war entweder in der Nase nicht gut, gewesen, beim Schlucken nicht gut, es hat einfach nichts getan. Bis, ich weiß, 30, 40 Mal ist er hin und her. Und einmal hat sie dann gefunden, jetzt ist die Frau Manser da ein bisschen zu anspruchsvoll, er macht etwas anderes. Und ist mit einem sehr feinen Melissengetränk gekommen. Das habe ich auch probiert und gefunden, jawohl, das haben sie gut gemacht, aber das ist fast wie unser Zitro, das kann ich auch nicht brauchen. Und dann haben wir einen Haufen Becher gekauft am Tisch. Auch von diesen Pröbli vom Haldenblüten her. Und ich habe die zusammengeleert, weil ich kein Lavabo im Büro hatte. Und bin mit dieser Mischung rausgelaufen und habe von dieser Mischung getrunken. Ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach gemacht. Und als ich da im Mund hatte, habe ich gewusst, da ist es.
Und du hast noch gewusst, wie viel du
angeleert hast? Nein. Ich habe einfach gemerkt, die Haldenblüten, Pröbli, mit dem Melisse, da ist es. Und so haben wir dann weiterentwickelt. Und Das ist etwa 2 Jahre gegangen. Und dann haben wir noch den Entscheid fällen, wie viele Kalorien darf es denn haben. Wir haben hier beschlossen, wir wollen nicht noch Zuckerwasser machen, wie wir eben schon haben. Wir wollen das, was weniger hat. Wir haben künstlichen Süßstoff mit Fruchtzuckermischung gewählt, damals. Ja, und so hat das, so der Deziliter nur 8 Kalorien gehabt. Der Name war dann ein Riesenthema gewesen, weil auf der Hand wäre gelegen, wir haben den Zitrus, wir haben den Grapefruit, also haben wir auch noch ein Haldenblütengetränk. Aber zum Glück haben wir dort noch ein bisschen mehr Fantasie beweisen, aus barer Freude eigentlich.
Dann sind wir wieder beim Flickflauder.
Und sind zum Flauder gekommen, genau, zum Flickflauder, weil nachher ist das Produkt ganz schnell nachgemacht worden von einer anderen Quelle. Und sie hat schon Schmetterling drauf auf die Etikette, aber sie hat nichts dürfen Flauder sagen.
Aha.
Gott sei Dank.
Also wirklich die Alchemistin vom Appenzellerland ein bisschen. Ja. Aber da sind wir schon wieder ein bisschen bei den Geschichten. Oder? Also, du hast ganz gesagt, ein Exotik-Getränk, also irgendwie Big Banane irgendwie vom Alpstee, das findet man nicht so einfach. Aber eine Holunderblüte schon und die Geschichte von deiner Großmutter. Also das sind wir schon wieder bei den Geschichten von Packen, oder? Auch beim Flauder.
Wie soll ich sagen? Für mich ist das Leben so. Also ich muss mich da auch nicht gross bemühen. Ich meine, wir haben dann mal ein Märchen gemacht beim Wandern. Dort habe ich wirklich ein Märchen geschrieben. Aber beim Flauder, da ist wirklich, ja, ich muss einfach erzählen, wie es ist und dann ist es schon eine Geschichte.
Eine Geschichte erzählen. Wie entsteht denn allgemein ein neuer Geschmack? Ich meine, du hast jetzt Skoba, Cola ist die neueste Stadt. Also wie kommst du jetzt darauf? Beobachtest du da auch Trends, die rundherum produziert wird? Wie kommst du auf eine Idee für etwas Neues?
Ja klar, also wir haben ja letztes Jahr 2 neue Flauder auf den Markt gebracht. Eins mit Quitter Barberen und eins mit Haldenbeere, ohne künstlichen Süßstoff. Und die Idee, was man hier macht, da ist irgendwo, da passiert nicht auf dem Bürostuhl. Also da schauen wir natürlich, was in den Gestellern steht, von den Grossverteilern. Wir schauen, was für Kochbücher gibt es denn. Wir haben den Wander gemacht mit den Rosen und Ingwer. Da ist fest dort entstanden, wo ich gemerkt habe, das sind all mehr asiatische Kochbücher in den Gestellern der Buchhandlungen. Wir sind zu früh gesehen, glaube ich. Wir haben es jetzt vom Markt genommen. Also,
kannst du ein paar Jahre wieder probieren?
Vielleicht, wer weiß. Wir haben auch den Himmel wieder vom Markt genommen. Wir haben auch gemerkt, dass wir gar nicht Finanzen haben, um neue Namen in die Köpfe der Leute zu bringen. Darum haben sie diese 2 neuen Flauder wirklich auch Flauder, haben allerdings auch wirklich Haldenblüten drin. Aber man hätte ja gleich einen anderen Namen nehmen können, wie man wollte. Aber haben wir bewusst nichts gemacht. Weil es ist offensichtlich ein Glück, ein grosses Glück und eine grosse Arbeit, den Flauder in die Köpfe von allen Schweizerinnen und Schweizer bringen. Und das ist gelungen. Und nochmal da herzubringen mit einem anderen Namen, also da bin ich jetzt auch ein bisschen realistischer geworden.
Aber einen neuen Namen gibt es?
Skoba-Cola.
Skoba-Cola.
Ja, natürlich.
Ist das nicht ein bisschen gewogen gewesen oder anders gefragt, wie funktioniert es?
Ja, es ist mutig. Und zwar ist es, letztes Jahr haben wir ja eben die 2 neuen Flauder auf den Markt gebracht, notabene nach 3-jähriger Entwicklungsarbeit. 3 Jahre, muss ich mal vorstellen, weil es nämlich Kräutchen drin hat, die wir noch anbauen lassen haben im Toggenburg. Die brauchen wir, die tun wir jedes Jahr anbauen lassen und tun einen Extrakt herstellen daraus, wo wir dann eben in den Flauderinnen haben, in den 2 neuen. Und für die haben wir dann gedacht, müssen wir doch wirklich nochmal ein anderes Produkt herausfinden, wo wir eben die Kräutchen auch brauchen können. Und die Idee war dann eine Cola. Wir haben keine Cola. In den 60er Jahren hat es einmal eine Sconta-Cola gegeben, wo wir gemacht haben, da ist natürlich auch in den Sinn gekommen. Und wenn wir im Schwingfest zum Beispiel Sponsoring machen, zahlen wir viel, viel Geld. Die haben es dann tatsächlich unsere Mineralwasser, klar, und Flauder haben es auch reingenommen. Aber nachher verkaufe ich zu viel Cola. Dann habe ich gefunden, den müssen wir mal aufhören, oder? Wir müssen eine Cola einfach entgegenstellen. Zudem haben wir die neuen Flauderwellen mit Stevia süßen. Stevia ist ein Süßkraut, wo eben nicht künstlicher Süßstoff ist, aber wo viel Eigengeschmack hat. Und weil die 2 neuen Flauder so fein sind im Geschmack, haben wir dort da nichts machen können. Stevia ist einfach nicht fein gesehen, diese neuen Flauder. Da haben wir gesagt, okay, das neue Produkt muss Stevia beinhalten. Das ist wichtig und muss Kräutchen beinhalten. Und wenn es eine Cola ist, wir können es mal probieren. Und unser Entwickler, der ist gegangen und ist zurückgekommen, 2-3 Wochen später. Und irgendwie ist er von der Muse geküsst worden, weil der erste Die ersten Möschteli sind einfach fein gewesen. Wenn ich ihnen vorher erzählt habe, im Flauten, wie lange es braucht, bis das funktioniert hat, bis wir dann gefunden haben, oh, jetzt passt es langsam. Und der kommt einfach aufs erste Mal und er hat ein feines Cola im Sack, oder? Dann haben wir gefunden, boah, jetzt aber Gas geben. Wir wollen die ersten sehen auf dem Schweizer Markt mit einem Cola, der ein Stevia drin hat. Und wir haben es hergebracht, in 5 Monaten zum Entwickeln, mit Namen, Schützen, mit Etiketten, mit allem. Und sind Mitte September auf dem Markt. Ganz eigentlich ziemlich mutig, weil noch in einem Jahr 2 neue Produkte ist schon viel, aber 3 neue Produkte ist jenseits von gut und böse. Es ist eben auch sehr mutig, weil es eben eine Cola ist. Und zum Glück haben wir einfach so schnell gemacht, weil ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal machen will. Als ich gemerkt habe, als wir hier rausgekommen sind mit dem Gobacola, haben wir zwar eine unheimliche Medienpräsenz bekommen. Wir haben innerhalb von einer Woche irgendwie 5 Radiostationen, 3 Fernsehstationen, alle Tageszeitungen von der deutschsprachigen Schweiz gehabt. Ich habe fast gemeint, gab mir etwas. Aber nachher ist es wie bums, ruhig geworden. Und weder Coop noch Migros noch irgendjemand hat gefunden, wir müssen jetzt den Cola führen.
Also das Kaffeehaus schon?
Genau, Gott sei Dank gibt es die. Und es gibt auch Getränkehändler, die auch Freude haben, dass es jetzt hier eben eine Cola gibt, ein anderes, eine Schweizer Cola, die eben Kräutchen drin hat und die mit Stevia gesüßt ist. Und in Zappenzell oben hat es jetzt eben auch ganz viele Restaurants, die hier probieren, mit dem Gästen zu überzeugen. Und so fangen wir hier wieder ziemlich schön brav an, wie beim Flauder auch. Und bearbeiten mal den Heimmarkt bearbeiten und schauen mal, ob es Schritt für Schritt etwas möglich wird. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob wir es zum Fliegen bringen. Aber zum darüber schwätzen ist natürlich köstlich und lustig.
Aber so Flügel sind ein bisschen am Wachsen.
Ja, die sind am Wachsen.
Immerhin gibt es ja schon, im Ausland würden jetzt die Appenzeller sagen, eben hier bei uns in St. Gallen.
Es gibt es auch in Zürich.
Oh. Ja. In der grossen, bösen Stadt?
Ja, so 2-3 Punkte gibt es dort auch, ja.
Aha. Aber jetzt nochmal wegen den Kräutchen. Mhm. Ist jetzt das auch wieder ein Marketing-Gag mit den Kräutchen? Oder kommt da tatsächlich der Bauer, ich sage jetzt dem Eko, mit der Garette auf Gunterbad und ladet dann nachher vor deinem Büro die Kräutchen ab und sagt, so Gabriele, jetzt habe ich die Kräutchen gebracht vom Tockenburg.
Das ist nochmal eine andere Geschichte. Der heisst Abderhalden, der Ernst und Danni. Und die sind in Starkenbach daheim und die haben ziemlich grosse Kräuterfelder, die es für uns anbauen. Das ist Demeter-Qualität. Sie bauen sonst den Morgat-Tee auch anbauen. Es ist eine ziemliche Geschichte. Ich musste mich da plötzlich auseinandersetzen mit landwirtschaftlichen Anbauverträgen, mit Bodenbeschaffenheiten, mit Restbelastungen vom Boden, mit Pestizid, Fungizid und so weiter. Also ein riesiges Thema. Und dann hat man erst die getrockneten Kräutchen. Dann muss man ja noch etwas machen daraus, damit man es auch noch in so Götterlinie tun kann. Und es darf ja nicht sedimentieren, also es darf keine Trübung geben. Es darf vom Pfeffermünz nicht irgendwelche Ölaugen geben obendrauf, oder? Sonst hätten die Leute keine Freude. Also es braucht so ziemlich viel. Und für das haben wir dann noch einen Medikamentenhersteller gebraucht, der uns die Extraktion macht, damit man eben auf Wasserbasis einen Extrakt in Händen, den man einsetzen kann.
Wo jetzt keine irgendwie Teile aufschimmen.
Da drin hat es eben ganz viel von dem. Und hat auch noch von einem Likörkräuter drin, den man auch herstellt.
Aber nicht Alkohol, oder?
Nein, ohne Alkohol.
Also es hätte jetzt kein Problem gehabt mit den Kindern, oder?
Nein, es hätte
Damen. Ja, gut. Trotzdem, bei all diesen neuen Sachen, Hauptzweig ist immer noch das Mineralwasser.
Ja, wir haben ja alle unsere Produkte. Wirklich, meistens ist es 95-97% Mineralwasser.
Und das, was ihr aber am meisten verkauft, ist auch das pure Mineral? Oder, ja. Oder ist so etwas wichtiger?
Jetzt muss ich mal so sagen, von der Wertschöpfung, die wir generieren können, ist das Mineralwasser das Schwierigste, was geht. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen, weil es einfach ein absoluter Verdrängungsmarkt ist und weil es halt auch in den Köpfen von den Konsumentinnen und Konsumenten sehr austauschbar ist. Die meisten sind nicht so sensibilisiert und wenn sie in einem Restaurant ein Mineral bestellen, nehmen sie das, was kommt und Punkt haben aus. Und für uns ist natürlich der Match entscheidend, was ist denn da für ein Mineralwasser. Und bei diesen süßen Getränken, Flauder, Coca-Cola, da ist es möglich, sich ein bisschen mehr zu differenzieren. Da können wir ein bisschen mehr über uns schwätzen und von der Herkunft erzählen. Eben Kräutchen drin tun, wo wir auch wie noch mal eine grössere Existenzberechtigung bekommen, auch Wertschöpfung in die Region bringen. Also sind andere Leute noch beteiligt, die auch, also ich meine, wenn ich abhalte, dass die Kräutchen abkaufe, haben sie auch ein bisschen etwas davon. Und der, der den Extrakt daraus macht, nochmal, also da gibt es andere Wertschöpfungen daraus. Und da geht wieder Geschichten. Und die Leute, die ein bisschen sensibilisiert sind, die eben genau ein bisschen bewusster werden leben und dann lieber einmal halt 2 Räppchen mehr zahlen oder 5 Räppchen mehr für ein Getränk, wo sie wissen, wo es herkommt, mit welchen Inhaltsstoffen das drin sind, so gut man das kann, in einem Industrieprodukt auch kommunizieren auf dem Göttli oben, die haben wir dann als Fan von uns und die brauchen wir auch, um können überleben.
Ich möchte zum Schluss noch zu eurer Quelle kommen. Ich meine, die gibt es seit mehreren hundert Jahren. Aber ist Goba irgendwann vielleicht einmal vorbei? Also ist die Quelle irgendwann einmal leer? Ist das vielleicht eine ganz naive Frage?
Gott sei Dank ist Mineralwasser nicht wie Erdöl anzuschauen. Also Wasserkreislauf auf dieser Welt, der gibt es. Und das Wasser steigt auf, wir haben Regen und dann geht in die Erde und irgendwo sammelt sich das Wasser. Und wenn es lang genug im Boden ist, wenn es den gleichen Weg nimmt, gibt es ganz ein reines Mineralwasser daraus. Ich habe vor 25 Jahren geschwätzt, wo das Wasser bei uns Verweildauer hat im Boden. 20% sind über 80 Jahre, muss ich das mal vorstellen. Das ist faszinierend. Und wenn wir so eine Quelle nutzen, können wir davon ausgehen, wenn man vorne nicht mehr wegnimmt, wie Hönne nachfließt, dann ist das eine nachhaltige Nutzung. Das ist bei Erdöl eben anders. Also wenn wir wirklich das herbringen, und jetzt ist natürlich gerade die Frage, was ist nachhaltig? Wie viel Wasser dürfen wir denn da rausnehmen? Dass wir sicher sind, dass Hörner gleich viel nachfließt. Und da ist, wir haben ein gespanntes Wasser, das heisst, es hat einen Druck, einen Eigendruck. Wenn man anbohrt, kommt es wie ein Springbrunnen aus dem Boden. Dann wird es noch etwas schwieriger. Die geologischen Verhältnisse sind dort so komplex, dass es relativ knifflig ist, um herauszufinden, wie gross ist denn der Wasservorkommen hier im Boden. Wir hatten aber die Uni Bern bei uns, wir hatten verschiedenste Geohydrologen bei uns. Wir hatten Otto Langenegger, vielleicht kennt ihr ihn eben, von Gäs. Das ist eine Kapazität auf diesem Gebiet, ist jetzt leider eben schon ein bisschen älter. Und der hat die Quelle, ich glaube, 20, 30 Jahre studiert. Und dann haben wir eine Zahl bekommen, wo man weiss, wir können noch knapp verdoppeln, aber nicht mehr. Und dann ist es eine nachhaltige Nutzung. Also knapp verdoppeln vom heutigen Ausstoß, den wir rausnehmen. Ja. Aber dann ist es dann wirklich so, dass man hören mit dem Mineralwasser, also dass man wie, das können wir dann jedes Jahr rausnehmen, aber nicht mehr.
Und wenn es jetzt zum Beispiel wie dieses Jahr fast nicht regnet, dann hat das irgendwann, okay, das heißt 80 Jahre, meinst du, das wird man dann irgendwann einmal merken oder sind das kleine Schwankungen?
Ja, ich glaube, die Welt denkt ein bisschen in anderen Zyklen wie wir. Aber ich meine, wir wissen es schlicht nicht. Es ist tatsächlich ein Naturprodukt. Und in trockenen Sommer, wie zum Beispiel 2003, da war bei uns nicht spürbar an der Quelle. Das ist dann eben das Merkmal von einer guten Quelle, die eben dann nicht so Schwankungen mitmacht, wenn es eine trockene Jahreszeit hat. Aber wenn jetzt wir wirklich 3, 4, 5 trockene Sommer hintereinander haben, dann weiss ich auch nicht. Vielleicht ist dann tatsächlich der Druck vielleicht weniger von dieser Quelle. Oder was denn für Zusammenhänge eben da hat, da weiss niemand so genau. Auch Erdbeben sind natürlich ein Thema, wo Plattenverschiebungen geben können, die schon viele Quellen zum Verstummen gebracht haben.
Dann ist es vielleicht plötzlich mal Schluss.
Die fließt dann vielleicht anders nachher. Da weiss man nicht.
Also man kann sagen, zum Schluss, es ist wirklich ein kostbares Gut, das wir hier haben. Wasser. Trotz all diesen Geschichten, man muss verantwortungsbewusst damit umgehen. Mineral ist nicht gleich Mineral, sondern voller Geschichten. Vielen Dank, Gabriela, und weiterhin viel Spass, Freude und viel Projekt. Und danke vielmals fürs Kommen.
Ich wünsche. Danke vielmals.
Ich möchte noch zum Schluss schnell auf den Mai schauen. Da geht es auf eine Insel, die jetzt auch gerade wieder in den Schlagzeilen ist. Die Insel, die heisst Kuba, ist eine kleine Insel, wo ein Mythos ist. Die Gastros überdenken ja jetzt gerade ihre Parteistrategie und wie es mit der Regierungsform soll weitergehen. Und im Mai, da gibt es Informationen aus erster Hand. Ich habe ja verschiedene Tätigkeiten. Unter anderem bin ich auch Reiseleiter auf Kuba und dort habe ich einmal vor 2 Jahren den Marc Kuster kennengelernt. Er war Präsident von der jungen SVP Schweiz. Und er hat dann nachher gefunden, vor 10 Jahren ist er per Zufall auf Kuba gekommen und gefunden, er gründet jetzt dort ein Kinderhilfswerk. Er sagt von sich, er sei der gleiche Mensch geblieben, aber er ist überzeugt, dass Kuba ein Modell für eine bessere Welt ist. Und ich denke, zu dem Thema Ideologien im Mai können wir ganz ein breites Feld diskutieren. Also in dem Sinne freue ich mich bis im Mai und auch wieder auf euch. Danke.